Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach 10 Jahren an der Spitze der FDP gibt Guido Westerwelle den Parteivorsitz auf. Er werde auf dem Parteitag im Mai nicht mehr für das Amt kandidieren, kündigte Westerwelle am Abend an. Er zieht damit die Konsequenzen aus der innerparteilichen Kritik nach den Wahlniederlagen. Bundesaußenminister will der 49-Jährige aber bleiben. Als mögliche Nachfolger für den FDP-Vorsitz sind Gesundheitsminister Rösler und Generalsekretär Lindner im Gespräch.
Heute Morgen um 4:45 ist der Außenminister aus Asien nach Berlin zurückgekommen. Geschlafen hat er wohl nicht viel. Der Tag war geprägt von Gesprächen und Telefonaten. Um 18 Uhr gab der FDP-Parteivorsitzende seine Entscheidung bekannt.
Ich werde auf dem kommenden Bundesparteitag im Mai nach 10 Jahren als Parteivorsitzender nicht erneut für das Amt mich bewerben.
Diese Entscheidung sei ihm gleichzeitig schwer und leicht gefallen.
Schwer deshalb, weil man nach 10 Jahren als Parteivorsitzender natürlich mit viel Herzblut bei der Sache ist. Leicht aber, weil eine ganze Anzahl auch von jungen Persönlichkeiten bereitsteht, auch in die Führung der Partei aufzurücken.
1994 war Westerwelle selbst mit gerade mal 33 Jahren zum FDP-Generalsekretär aufgestiegen.
Also beim Segeln kann man als Politiker einiges lernen. Man kann lernen, wenn ein Schiff gekentert ist, muss man es wieder aufrichten.
2001 wurde er Parteichef, reiste im Wahlkampf per Guido Mobil durchs Land, ließ sich zum Kanzlerkandidaten küren und wollte für die Liberalen 18% holen. 2009 erfüllte sich sein Lebenstraum. Er wurde Außenminister. Und das will er auch bleiben.
Ich werde meine Arbeit auf das Amt des Außenministers konzentrieren. Und ich werde weiterhin mit ganzer Kraft für den Erfolg der Liberalen, für den Erfolg der FDP arbeiten.
Im Dezember wird Westerwelle 50. Den Parteivorsitz soll jetzt ein Jüngerer übernehmen.
Mit seinen Rückzugsplänen stößt FDP-Chef Westerwelle auf geteilte Reaktionen. Bundeskanzlerin Merkel sieht in dem Verzicht einen Einschnitt für die Arbeit der Koalition. In der FDP hieß es, nun sei der Weg frei für einen Neuanfang. Generalsekretär Lindner sagte, Westerwelle habe an der FDP-Spitze Großes geleistet. Die SPD hält die Krise bei den Freien Demokraten trotz des Rückzugs von Westerwelle nicht für beendet. Die Grünen nannten den Rückzug eine verspätete, aber logische Konsequenz für die FDP.
Die letzte Rücktrittsforderung kam aus Hessen. Mit nur einer Gegenstimme forderten die Jungliberalen Guido Westerwelle heute zum Verzicht auf den Parteivorsitz auf. Als der dann von sich aus das Handtuch warf, Erleichterung auch in der Parteispitze. Gegenüber der ARD kündigten FDP-Politiker nun einen weitreichenden Umbau der Parteiführung an.
Die Stimmung in der Partei war, dass es einen Wechsel braucht in der Führungsspitze. Es geht nicht nur um den Parteivorsitz, sondern insgesamt brauchen wir eine neue Aufstellung.
Offen blieb, wer neuer Parteichef wird. Im Bericht aus Berlin nannte Wolfgang Kubicki bereits mögliche Nachfolger.
Es ist klar geworden, dass es zwischen zwei Personen oder auf zwei Personen hinausläuft, Christian Lindner oder Philipp Rösler. Meine persönliche Vermutung und Erwartung geht in Richtung meines niedersächsischen Parteikollegen. Ich glaube, dass Philipp Rösler kandidieren wird und dann auch eine große Mehrheit auf dem Parteitag erhalten wird.
In der SPD-Zentrale bezweifelt man, ob sich Westerwelle jetzt noch als Außenminister halten kann.
Der Rücktritt von Herrn Westerwelle ist in seiner Art konsequent, aber er reicht nicht aus. Diese Regierung ist insgesamt in einer Regierungskrise. Schwarz-Gelb hat keinen Kompass und keinen Kurs. Und ich glaube, was wir heute erleben, ist der Anfang des Endes der Regierung Merkel.
Die Bundeskanzlerin dagegen sieht im Rücktritt Westerwelles keine Schwächung ihres Kabinetts.
Es ist also sicherlich heute ein Einschnitt für die liberale Partei. Aber die Zusammenarbeit in der christlich-liberalen Koalition wird unverändert fortgehen. Und auch die Zusammenarbeit von mir und Guido Westerwelle.
Ob sich das FDP-Präsidium schon in seiner morgigen Sitzung auf einen neuen Parteivorsitzenden verständigen wird, ist derzeit noch völlig offen.
Zum Rückzug Westerwelles als FDP-Chef jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Nach 10 Jahren geht die Ära Westerwelle als Parteivorsitzender also zu Ende. Zu groß war der Druck über das Wochenende auf den Vorsitzenden geworden. Das Schauspiel hatte, so sahen es viele Beobachter hier, schon chaotische Züge angenommen. Nach Telefongesprächen am heutigen Tag mit den beiden Ehrenvorsitzenden Genscher und Scheel und den Landesvorsitzenden und dem Präsidium traf er dann seine konkrete Entscheidung. Er wollte das Heft in der Hand halten. Für ihn war es ein Befreiungsschlag. Westerwelle will aber auf jeden Fall Außenminister bleiben. Die Position als Vizekanzler dagegen ist er bereit für den neuen Parteivorsitzenden, wenn dieser dann ein Kabinettsmitglied ist, aufzugeben. Schon in den nächsten zwei Tagen wird es zu einer personell jüngeren Neuausrichtung, also an der Parteispitze, kommen. Einiges deutet auf Philipp Rösler, aber ausgemacht ist das noch nicht. Für Wirtschaftsminister Rainer Brüderle und besonders für die FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Birgit Homburger, über sie ist die Verärgerung bei den Jüngeren sehr groß, könnte es nun eng werden. Am Dienstag trifft sich das Präsidium mit der Bundestagsfraktion. Bis dahin wird der neue Kandidat für den FDP-Parteivorsitz feststehen. Und damit zurück nach Hamburg.
Unter dem Titel Störfall FDP, Westerwelle weg, Problem gelöst, beschäftigt sich heute auch die Talkrunde bei Anne Will um 21.45 Uhr mit der Führungskrise bei den Liberalen. Und wie immer weitere Informationen im Internet unter tagesschau.de. Im zerstörten japanischen Atomkraftwerk Fukushima ist es Technikern noch immer nicht gelungen, das Leck in Reaktor 2 zu schließen. Nach Einschätzung der Regierung könnte die Reparatur Monate dauern. Auf dem Kraftwerksgelände wurden zwei Männer tot aufgefunden, die seit dem Erdbeben und dem Tsunami vor mehr als drei Wochen vermisst wurden. Unterdessen wird die Kritik am Betreiber TEPCO immer lauter.
Frust haben sie schon lange, jetzt tragen sie ihn auf die Straße. Etwa 300 Menschen demonstrieren vor der TEPCO-Zentrale in Tokio. Sie fordern ein Ende der Atomkraft. Ich mache mir schon lange Sorgen wegen der Atomenergie in Japan. Wenn wir jetzt nicht auf die Straße gehen, wann dann? Ich bin hier, um zu sagen, wir müssen uns von der Atomkraft verabschieden. In Fukushima geht der Kampf gegen die nukleare Katastrophe auch heute weiter. Betreiber TEPCO veröffentlichte Fotos von dem Riss an Reaktorgebäude 2. Noch immer fließt aus einem Kabelschacht radioaktiv verseuchtes Wasser ins Meer. 2 Liter pro Sekunde, schätzt der Experte im japanischen Fernsehen NHK beim Blick auf die Fotos. Das wären 7 Tonnen pro Stunde. Den ganzen Tag über hatten Helfer versucht, das Leck zu stopfen. Erst mit Beton, dann mit einem Gemisch aus Kunststoff, Holzspäne und Zeitungspapier. Ein vergeblicher Versuch. Kritik am Krisenmanagement wies ein TEPCO-Sprecher im ARD-Interview zurück. Wir waren auf verschiedene, zum Teil harte Bedingungen wie jetzt eingestellt. Der Zusammenbruch der Stromverbindung von außen, die Zerstörung der Anlage durch einen Tsunami. Uns war schon klar, dass so etwas möglich sein kann. Wir haben dafür trainiert und in diesem Rahmen ergreifen wir jetzt Maßnahmen. Die Arbeitsbedingungen für die Helfer im AKW sollen weiterhin schlecht sein. Japanische Zeitungen schreiben, es fehlt an Schutzstiefeln. Die Arbeiter müssten sich mit Plastiktüten und Klebeband behelfen. Für besonders riskante Einsätze sollen zusätzliche Arbeiter angeheuert werden für bis zu 3.500 Euro pro Schicht.
Die SPD sieht das Gesprächsangebot von Bundeskanzlerin Merkel über die künftige Energiepolitik skeptisch. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Oppermann sagte, Union und FDP wollten nur über ihre breite Uneinigkeit hinwegtäuschen. Grünen-Chef Özdemir forderte in der Bild am Sonntag, Merkel solle als Beweis für ihre Ernsthaftigkeit ein Ausstiegsgesetz vorlegen, das den Weg freimache für ein Ende der Atomenergie bis 2017. Die Bundeskanzlerin eröffnet am Abend die Hannover Messe. Auch hier spielt die Debatte über die Atomenergie eine Rolle.
Zur Eröffnung der Industriemesse kam die Kanzlerin wegen einer Knieoperation an Krücken. Die weltweit größte Technikschau steht in diesem Jahr unter anderen Vorzeichen als sonst. Die Natur- und Reaktorkatastrophe in Japan stelle die Welt vor neue Fragen, so die Kanzlerin in ihrer Eröffnungsrede.
Mit Fukushima hat das Wort Restrisiko für die ganze Welt eine neue Bedeutung bekommen. Galt das bisher als kalkulierbar und damit beherrschbar, steht es jetzt für reale Gefahr.
Kernkraftwerkbetreiber wie Vattenfall und NBW sind in diesem Jahr als Aussteller auf die Hannover Messe zurückgekehrt. Angesichts der aktuellen Diskussion um den Atomausstieg spielt aber die Erzeugung und Verteilung erneuerbarer Energien eine zentrale Rolle.
Wir werden eines Tages auf Erneuerbare setzen. Die Frage ist, welcher Zeitraum? Der wird sehr lange sein, bis Sie wirklich ganz auf Erneuerbare setzen. Aber ich sage auch dazu, dann müssen wir auch wissen, dass das Investitionen erfordert. Investitionen, die an vielen Stellen in Deutschland im Moment bekämpft werden.
Wir könnten bis 2020 alle Kernkraftwerke ersetzen. Wir hätten dann etwa 50% erneuerbare Energien am Netz und der Rest wären dann fossile Energien wie Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke und Gaskraftwerke.
Morgen öffnet die Industriemesse ihre Pforten für das Publikum. 200.000 Besucher werden in dieser Woche erwartet und Impulse für die Energieversorgung der Zukunft.
US-Präsident Obama hat die Koranverbrennung durch einen radikalen Priester in Florida verurteilt. Die Schändung eines heiligen Textes, einschließlich des Koran, sei ein Akt extremer Intoleranz und Bigotterie. Zugleich missbilligte Obama auch die Gewalt bei Protesten in Afghanistan gegen die Koranverbrennung. Es sei abscheulich, wegen des Vorfalls Unschuldige anzugreifen und zu töten.
In Kandahar im Süden Afghanistans kamen bei den Protesten 3 Menschen ums Leben. Einer davon war Polizist. Bereits gestern waren dort bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften 9 Menschen getötet worden, mehr als 80 wurden verletzt. Die Demonstration in der ostafghanischen Stadt Jalalabad verlief überwiegend friedlich. Insgesamt sind heute in mehreren Städten Afghanistans erneut etwa 4.000 Menschen gegen die Verbrennung des Koran in den USA vor 2 Wochen auf die Straße gegangen.
In Pakistan haben sich 2 Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei wurden in der Nähe der Stadt Dera Ghazi Khan mindestens 40 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Ziel des Anschlags war ein Sufi-Schrein, vor dem sich mehrere tausend Gläubige versammelt hatten. In Pakistan gibt es immer wieder Anschläge auf Anhänger und Symbole des Sufismus. Radikale Gruppen wie die Taliban lehnen diese moderate islamische Glaubensrichtung ab. In China ist der regierungskritische Künstler Ai Weiwei festgenommen worden. Grenzpolizisten hätten Ai abgeführt, als er in Peking ein Flugzeug nach Hongkong nehmen wollte, berichtete einer seiner Mitarbeiter. Der 53-Jährige gilt als einer der schärfsten Kritiker der kommunistischen Führung in China. Deshalb ist er immer wieder Repressalien der Behörden ausgesetzt. Auch das Atelier von Ai wurde durchsucht.
Alle Zufahrtsstraßen zum Atelier von Ai Weiwei abgesperrt. Die Polizei lässt keinen durch. Einen Grund dafür braucht sie nicht. Seine Frau offenbar unter Hausarrest, ihr Telefon abgeschaltet. Wo Ai Weiwei derzeit ist, niemand weiß es. Bislang schien der international bekannte Künstler durch seine Prominenz geschützt. Vor 2 Tagen noch gab er der ARD ein Interview zur Lage in seinem Land. Schriftsteller, Künstler und Blogger werden ins Gefängnis gesteckt, wenn sie über Demokratie und Reformen nachdenken. Das ist die Realität in China heute. Zuo Xiao, ein enger Freund von Ai Weiwei, er war in dessen Atelier, als die Polizei zur Durchsuchung kam. Plötzlich fiel im gesamten Wohnviertel der Strom aus. Niemand konnte das Internet benutzen. Dann kam die Polizei zur Durchsuchung. Ich bin zum Hinterausgang raus. Da standen sie auch schon, aber sie haben mich gehen lassen. Die Mitarbeiter Ai Weiweis aber wurden alle festgenommen und in diese Polizeistation zur Befragung gebracht. Die rechtliche Grundlage unklar, was man ihnen und Ai Weiwei vorwirft, unbekannt.
Mit der Festnahme von Ai Weiwei heute haben die kommunistischen Machthaber 2 Dinge klargemacht. Erstens, in der Einparteiendiktatur gibt es keinen Schutz für niemanden. Wer es wagt, das Regime zu kritisieren, wird mundtot gemacht. Und zweitens, China ist ein Polizeistaat. Damit muss sich der Rest der Welt arrangieren.
In Libyen kämpfen Aufständische und die Truppen von Machthaber Gaddafi weiter um die Kontrolle in der Hafenstadt Brega. Ebenfalls umkämpft bleibt die Stadt Misrata im Westen des Landes. Die NATO unterstützte die Gaddafi-Gegner dabei aus der Luft. Das Militärbündnis hat am Donnerstag die Führung des Einsatzes übernommen und seither mehr als 360 Einsätze geflogen. In der Fußball-Bundesliga hat Christoph Daum als Trainer von Eintracht Frankfurt einen gelungenen Einstand gefeiert. Die Hessen schafften beim VfL Wolfsburg ein 1:1. Im zweiten Sonntagsspiel hat der 1. FC Köln einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Team von Trainer Schäfer besiegte den 1. FC Nürnberg durch einen Treffer von Novakovic mit 1:0. Die Tabelle. Dortmund weiter souverän an der Spitze, Leverkusen als Zweiter auf Champions-League-Kurs vor München und Hannover, Nürnberg bleibt Sechster. Die zweite Hälfte beginnt mit Köln, dann Schalke, Bremen und Frankfurt. In der Abstiegszone Wolfsburg, St. Pauli und Schlusslicht Mönchengladbach. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 4. April.
Quer über Deutschland liegt eine Kaltfront, die sich mit teilweise kräftigen Regenfällen südostwärts verlagert. An ihrer Vorderseite entladen sich auch noch Gewitter. Ab Dienstag sorgt ein neues Hoch von Südwesten wieder für mehr Sonne und steigende Temperaturen. Heute Nacht breitet sich zum Teil kräftiger Regen Richtung Südosten aus. Anfangs sind einzelne Gewitter dabei. Im Nordwesten und Westen lockert es später wieder auf. Am Tag im Osten und Südosten zunächst noch Regen, der an den Alpen erst im Laufe des Nachmittags nachlässt. Sonst mal mehr, mal weniger Wolken mit einzelnen Schauern. Am freundlichsten wird es in Küstennähe. Bei Gewittern heute Nacht vereinzelt Sturmböen. Morgen weht der Wind schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. In der Eifel heute Nacht 4, in der Lausitz bis 11 Grad. Am Alpenrand morgen 7, sonst 9 bis 16, am Oberrhein bis 17 Grad. Am Dienstag wird es in der Südhälfte meist freundlich, in der Nordhälfte Wolken, gebietsweise fällt Regen. Mittwoch und Donnerstag verbreitet Sonne und wieder deutlich wärmer. Richtung Norden und Nordosten weiterhin viele Wolken und vereinzelt etwas Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Susanne Holst, darin neuer Anfang, die FDP nach Westerwelle sowie neuer Wind, die Industrie im veränderten politischen Klima.